Als Schriftlesung lese ich aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Jesus, das lebenbringende Wort. Er war von allem Anfang an da, und wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen betastet, das Wort, das Leben bringt. Das Leben selbst ist sichtbar geworden, und wir haben es gesehen. Wir sind Zeugen dafür und berichten euch von dem ewigen Leben, das beim Vater war und uns enthüllt worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, geben wir an euch weiter. Wir wollen, dass ihr mit uns verbunden seid und durch uns mit dem himmlischen Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Dann würde an unserer Freude nichts mehr fehlen. Und deshalb schreiben wir diesen Brief. Jesus hat uns die Botschaft gebracht, die wir euch weitergeben. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein und gleichzeitig im Dunkeln leben, dann lügen wir und unser ganzes Leben ist unwahr. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann sind wir miteinander verbunden. Und das Blut, das sein Sohn Jesus für uns vergossen hat, befreit uns von jeder Schuld. Wort des lebendigen Gottes. Wir sind Zeugen und berichten euch von dem ewigen Leben, das beim himmlischen Vater war und uns enthüllt worden ist. So haben wir es gerade in der Schriftlesung gehört. Wir sind Zeugen und berichten von dem ewigen Leben. Zur Vielfalt unseres Lebens als Christinnen und Christen gehört ja auch, dass wir auch Zeugen sind. Dass wir von unserem Glauben und dem ewigen Leben berichten. Einem Leben, das nur Gott schenken kann. Und heute möchte ich so ein paar Gedanken machen, wie wir denn von Gott und unserem Glauben reden können. So ein paar grundlegende Gedanken, jetzt weniger so konkrete methodische Tipps, sondern so ganz grundlegende Gedanken. Wie können wir Zeuginnen und Zeugen sein? Was ist dabei wichtig? Und bei den Überlegungen dieser Predigt möchte ich von den vier Grundaussagen der Reformation ausgehen. Allein durch das Wort, allein durch Jesus Christus, allein durch den Glauben, allein aus Gnade. Diese vier Grundaussagen beantworten zunächst einmal die Frage, wie werde ich gerecht vor Gott? Wie bekomme ich denn überhaupt ewiges Leben? Allein durch das Wort Gottes, allein durch Jesus Christus, allein durch den Glauben, allein aus Gnade. Aber ich möchte jetzt diese vier Aussagen mal auf unser Thema wenden. Wie reden wir von Gott und unserem Glauben? Wie sind wir Zeugen des ewigen Lebens? Erstens, allein durch das Wort. Ein erster Gedanke, es muss geredet werden. Christsein erschöpft sich nicht nur in Taten der Nächstenliebe, so wichtig die sind. Christsein ist auch nicht einfach nur eine persönliche Privatsache, die ich nur in meinem Zimmerchen lebe und das niemanden etwas angeht. Und wenn Christen sich treffen, zum Beispiel im Hauskreis, dann wird nicht einfach nur gesagt. Nein, wir reden in verständlichen Sätzen von unserem Glauben. Und deshalb, das zeigt die Kirchengeschichte auch, hat Christsein immer auch etwas mit Bildung zu tun. Hat der christliche Glaube immer wieder auch zu Schulbildungen geführt. Denn wir müssen wissen, was wir eigentlich glauben. Sonst können wir ja nicht darüber reden. Also allein durch das Wort bedeutet zunächst mal ganz schlicht, es muss geredet werden. Wenn wir Christen alle schweigen, dann wird es schon bald keine mehr geben. Nun ist es schön, dass bei diesem Reden müssen wir nicht immer eigene Worte erfinden müssen. Unser Reden hat eine schöne Grundlage, dass es nämlich ein dickes Buch gibt, die Bibel, die Heilige Schrift, in der viele Worte Gottes aufbewahrt sind, überliefert sind. Ich selber finde das auch immer wieder entlastend, wenn ich aus irgendwelchen Anlässen eine Karte schreibe, ob Geburtstag oder ein Trauerfall oder was auch immer, eine Taufe. Und dann versucht man da so einfühlsam irgendwie was Schönes zu schreiben und zu wünschen. Und trotzdem finde ich es sehr entlastend, wenn ich dann noch so ein Bibelwort dahinschreiben kann. Und gerade auch bei Menschen, die man eigentlich nie im Gottesdienst sieht. Weil ich dann weiß, hier ist ein Wort, das kann noch eine größere Wirkung entfalten als meine Worte. Und ich weiß, dass dieses Wort nun in ein Haus hineingekommen ist, hoffentlich auch gelesen wird, aber dass da so ein kleines Licht des ewigen Lebens in einem Haus aufleuchtet durch diesen Bibelvers. Also, es muss geredet werden, aber zum Glück haben wir auch vorgegebene Worte, die seit Jahrhunderten Menschen erreicht haben. Deshalb können wir da auch ganz gelassen sein, dass sie auch heute noch Menschen erreichen. Und noch ein weiterer Gedanke zu dem Thema allein durch das Wort. Wir reden weder nur von unten noch nur von oben. Was meint das? Von unten bedeutet, nehmen wir an, ich habe ein seelsorgerliches Gespräch oder jemand kommt ins Gespräch mit mir und ich möchte auch über den Glauben sprechen, dann ist ja zunächst einmal so, das ist ja auch ein Aspekt der Nächstenliebe, dass ich mich ganz auf den anderen Menschen einlasse, dass ich mir anhöre, wie ist seine Situation, wie geht's ihm, wie ist sein Leben. Das ist wichtig. Da hat vielleicht jemand Probleme. Nur von unten reden bedeutet aber jetzt, du hast Probleme, du brauchst einfach nur Jesus und das ist die Lösung. Deine Probleme sind wie ein Topf und ich habe den Deckel und dann passt alles. Ich glaube, so einfach können wir es uns nicht machen. Da hat jemand Sorgen und Ängste und wir sagen einfach, glaub an Jesus, dann hast du das Problem nicht mehr. Wir als Christen wissen ja selber, dass das bei uns auch nicht klappt. Warum sollte es dann bei anderen klappen? Und es widerspricht auch vielen biblischen Texten, wo auch klar wird, dass zum Leben als Christ auch dazu gehören kann, dass wir unser Kreuz tragen müssen, dass wir auch Leid erdulden müssen. Und auch wer wirklich liebt, muss auch bereit sein zu leiden. Also nur von unten dürfen wir nicht von Gott reden. Aber nur von oben dürfen wir auch nicht von unserem Glauben reden. Von oben bedeutet, so ein bisschen salopp gesagt, ach du mit deinen Problemen, das ist alles völlig unwichtig. Wichtig ist nur das ewige Leben. Deine Ängste, Sorgen, ach dein Leben, ach weg damit, glaub an Jesus, Punkt. Das ist letztlich entscheidend wichtig. Das wäre von oben geredet. Das Leben des anderen Menschen ist eigentlich gar nicht unwichtig. Diese Alltagsdinge angesichts der Ewigkeit sind es doch Peanuts. Da brauchen wir uns gar nicht mit beschäftigen. Diese beiden Extreme gilt es zu meiden. Von unten, du hast Probleme, ich habe die Lösung. Und nur von oben, ach, deine Probleme sind gar nicht wichtig, wichtig ist nur die Ewigkeit. Aber wie machen wir es dann richtig? Dazu gleich mehr. Also, erstens allein durch das Wort, es muss geredet werden, auf der Grundlage der Worte Gottes, die wir auch in der Bibel haben. Und wir reden weder von unten noch nur von oben. Zweitens, allein durch Jesus Christus. Die Überzeugung im Neuen Testament ist ja, dass wir nur durch Jesus letztlich wissen, dass Gott wie ein guter Vater und wie eine liebevolle Mutter ist. Dass sich nur durch Jesus die Tür öffnet sozusagen zu diesem himmlischen Papa. Martin Luther, der hat ja kein Blatt vor den Mund genommen. Der hat das ganz knallhart und provozierend gesagt. Außerhalb von Jesus Christus Gott zu suchen, das ist der Teufel. Er wollte damit nicht andere Religionen schlecht machen, die nicht an Jesus glauben. Sondern Luther war ja ein Bibelausleger. Und er wusste, dass es auch in der Bibel selber Aussagen über Gott sind, ja, die doch sehr verstörend sind. Wenn es in Jesaja 45 heißt, da sagt Gott, ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Oder wenn in Klagelieder 3 jemand betet, Gott hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann und mich in harte Fesseln gelegt. Martin Luther war der Meinung, nicht nur in der Schöpfung sehen wir einen Schöpfer, wo wir nicht genau wissen, was ist das für einer. Schönes und Schreckliches, beides gibt es. Es gibt auch Stellen in der Bibel, wo eine gewisse Unsicherheit entsteht, wo es irgendwie nicht definitiv klar ist. Und daher ist dieser Jesus so wichtig. Denn durch Jesus lässt sich Gott ins Herz blicken. Oder wie Luther sagt, durch Jesus erkennen wir, dass Gott ein Backofen voller Liebe ist. Und Jesus sagt es so, wer mich sieht, der sieht den himmlischen Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich sozusagen bin der Weg in den Himmel. Ich bin der Weg zum Vater. Also, wenn wir von Gott reden, dann dürfen wir nicht immer nur bei dem allgemeinen Wort Gott bleiben, sondern dann müssen wir auch irgendwann von diesem Jesus Christus reden. Und nun können wir mal bei Jesus schauen, wie redet er denn? Bei der Frage von unten oder von oben. Bei Jesus gilt das Oben im Unten. Was bedeutet das? Man kann das am schönsten sehen an seinen Ich-Bin-Worten. Also, da gibt es die Geschichte von der Speisung der 5000. Hungernde Menschen, die haben also ein Problem, die haben Hunger, denen fehlt es an Brot. Und jetzt sagt Jesus nicht einfach, ach, das ist doch alles unwichtig, Hunger, ach, angesichts der Ewigkeit. Nein, es berührt ihn. Er will, dass die Menschen etwas zu essen bekommen. Aber damit begnügt sich Jesus nicht. So nach dem Motto, wenn wir den Hunger der Welt überwunden haben, wenn Brot für die Welt endlich abgeschafft werden kann, weil man es nicht mehr braucht, ja, dann ist doch alles gut. Nein. Bei Jesus bricht dann das Oben herein. Er lässt sich ganz auf das Unten, auf unsere Leben, unsere Welt ein. Aber dann sagt er in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Von dem täglichen Brot kommt er auf ein anderes Brot zu sprechen. Da ist diese himmlische Dimension, die dann aufgerissen wird. Oder da sind verlorene und verirrte Menschen. Jesus hat es immer wieder wehgetan, wenn er Menschen gesehen hat, wo er gesagt hat, das sind eigentlich verirrte Menschen. Ob durch Unglauben oder durch Schuld oder durch Selbstgerechtigkeit, wie auch immer. Und dann erzählt er dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo der Hirte das eine Schaf von 99 sucht, wo der heutige Kapitalist erstmal fragen würde, lohnt sich das jetzt, Zeiteinsatz für das eine Schaf oder bringt es mehr Kosten als Nutzen? Das interessiert diesen Hirten in dem Gleichnis nicht. Er macht sich auf die Suche. Aber zugleich in diesem, in unseren Verlorenheiten des irdischen Lebens, bricht nun vor Jesus auch diese himmlische Dimension ein. Wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe, und wenn er dann sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, dann geht es hier nicht mehr nur noch um unsere Verlorenheiten im Alltag, sondern da geht es um eine grundlegende Verlorenheit, die Frage nach Sinn, nach Leben, auch trotz aller Vergänglichkeit. Also, wir reden von unserem Glauben natürlich, indem wir zunächst genau zuhören und hören, was diesen Menschen bewegt, als Ausdruck der Nächstenliebe. Wir sehen den anderen auch nicht irgendwie als Missionsobjekt, sondern wir lassen uns ganz auf diesen Menschen ein. Aber dann irgendwann, das muss nicht unbedingt gleich im ersten Gespräch sein, das ist immer so die Frage, wann ist es dran? Aber irgendwann kommt dann dieser Blick in eine andere Dimension, dass wir vom Brot zum Lebenshunger kommen, vom Verlorensein auf der Erde zum Verlorensein im Blick auf die Ewigkeit. Also, wenn wir von Gott reden, dann reden wir von Jesus Christus und wir lernen von ihm. Wir gehen ganz auf die Menschen ein, vollziehen dann aber auch einen Blickwechsel und blicken hinauf in den Himmel, auch auf die ewigen Dinge, die wir Menschen brauchen. Drittens, allein durch den Glauben. Das war eine wichtige Aussage bei den Reformatoren, dass der Glaube nicht einfach nur ein Wissen ist. Man hat das Glaubensbekenntnis gelernt. Sondern sie haben gesagt auf Lateinisch fiducia. Glaube ist ein herzliches Vertrauen. Es hat was mit dem Herzen zu tun. Wenn wir über unseren Glauben sprechen, dann geht das nicht, dass man jetzt eine Kopie vom Glaubensbekenntnis da anschleppt und sagt, jetzt gehen wir mal die Punkte alle durch, dann weißt du alles und dann der Herr segne dich, tschüss. Sondern das bedeutet auch, ich bringe mich auch mit dem ein, was mein Herz bewegt. Der Glaube ist ja Teil meines Lebens. Er ist verbunden mit gelebtem Leben, mit Erfahrungen, mit Gefühlen. Und ich öffne ein Stück weit, das ist das Wagnis, das wir Christen eingehen, wenn wir mit anderen reden, dass wir eben auch ein Stück weit unser Leben und unser Herz für andere öffnen und uns nicht einfach nur verbarrikadieren, das geht den anderen ja nichts an. Über den Glauben reden ist keine wissenschaftliche Vorlesung, sondern da geht es darum, dass man auch Glaubenserfahrungen teilt, die ich oder auch andere Christen gemacht haben. Durch den Glauben also Persönliches, das Herz, das Leben öffnen. Aber zum Glauben gehört auch dieses Wort Entscheidung. Vielleicht ist Entscheidung nicht das ideale Wort, eher so eine Einladung. Wir laden zum Glauben ein und machen deutlich, das ist jetzt nicht einfach nur eine Einladung zu meinem Geburtstag. Das ist jetzt vielleicht ja auch nicht ganz so wichtig, wenn du da verhindert bist. Sondern dass es hier um eine Einladung geht, wo es um Rettung geht. Wir Christen, wir glauben ja an eine Rettungsbotschaft. Wenn wir also immer nur liebesäuselnd mit anderen reden und Gott nimmt dich an und ist nett zu dir, ist gut so, wie du bist und so weiter, dann frage ich mich, ob da irgendwie mal jemand wirklich erkennt, ich muss hier auch einen Schritt gehen. Ich muss eine Antwort geben, so wie Jesus den Petrus gefragt hat, hast du mich lieb? Das ist die Frage, wie antworte ich darauf? Also es muss deutlich werden, beim Glauben geht es um Rettung. Stell sich vor, damals bei der Titanic, das ist jetzt einfach ein erfundenes Beispiel, hätte es jemanden gegeben, der blind ist. Und zu dem sagt man jetzt, du musst jetzt schnell ins Rettungsboot. Und der versteht gar nicht, wieso denn? Hä? Ja, siehst du nicht die Eisbrocken da und da unten fließt schon? Nee, sehe ich nicht. So ein bisschen schief ist auch schon? Nee, sehe ich nicht. Ah, du musst jetzt ins Rettungsboot. Nein, so kann es nicht sein, dass wir einfach sagen, du musst jetzt das und das machen. Wir müssen auch deutlich machen, dass hier wirklich Rettung nötig ist. Warum sollte sonst jemand ins Rettungsboot einsteigen? Und ich denke, gerade wo die Kirche auch so ein bisschen in der Defensive ist, gerade auch in unserem Land, immer weniger wollen was davon wissen, ist es auch eine Herausforderung, auch zu sagen, es geht hier wirklich um etwas. Aber ich denke, wir dürfen es auch nicht verleugnen. Mit großer Liebe und Herzlichkeit, aber zugleich klar und deutlich laden wir zum Glauben ein. Hast du mich lieb? Und der vierte Gedanke, der letzte, allein aus Gnade. Dass ich Christ bin, dass ich Jesus kennen darf, dass ich Vergebung habe und Glaube, Hoffnung und Liebe habe, das, haben die Reformatoren klar gesagt, ist Gnade. Das ist nicht das, was du selber dir erwirtschaftet hast. Das ist, was ich dir geschenkt habe. Und ich denke, wenn wir uns das klar machen, dann gibt es auch eine andere Blickwinkel, eine andere Blickrichtung im Gespräch. Dann können wir den anderen auch nicht zum Missionsobjekt machen. So ein bisschen von oben herab, so der Pfarrer von der Kanzel, ne, abkanzeln, Sie kennen ja das Wort. Ne? Ha, ihr da, jetzt macht's gefällig mal richtig, ich weiß es, wie es besser ist, jetzt hört er zu. Sondern Gnade weiß, wer dieses weiß, ich habe alles nur geschenkt bekommen. Und ich bin nach wie vor ein Sünder, zum Glück aber durch Jesus wird's mir nicht angerechnet. Das macht demütig. Wenn wir also mit jemandem über Gott reden, dann stehen wir nicht groß vor ihm oder hinter ihm, sondern wir setzen uns neben ihn. Wie so ein schönes Bänkchen, da setzt man sich nebeneinander und dann redet man über Gott und die Welt. Also nicht von oben herab, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und die Wahrheit gepachtet haben, Nein, so nicht. Auch nicht im Blick auf Muslime. Da ist es bei Christen manchmal eine große Gefahr, dass man, ah, wir wissen es ja eh besser und das ist ja so ein bisschen rückständig bei denen, was weiß ich, und so. Und da muss man aufpassen, dass man wirklich sich auf eine Ebene begibt. Bei der Wanderung auf dem Weg des Lebens stellen wir uns nicht einfach über andere Leute und geben kluge Anweisungen, sondern wir setzen uns neben sie. Und wenn der dann tatsächlich Schritte wagen will, dann knien wir uns hin und binden ihm die Wanderschuhe, so wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, obwohl er doch der Herr ist und war. Also allein aus Gnade bedeutet, ich bin auch nicht besser. Ich bin sozusagen mit diesem Menschen verbunden. Ich habe aus lauter Gnade halt schon ein bisschen mehr geschenkt bekommen als der, aber das ist nicht etwas, dessen ich mich rühmen kann. Allein aus Gnade ist aber auch eine große Entlastung. Wir Menschen, wir können noch so viel plappern, wir können rhetorische Tricks anwenden, aber wir können Herzenstüren von Menschen nicht öffnen. Und wenn wir es doch tun, dann ist es wirklich mit Gewalt, so eine Gewaltpropaganda. Das darf natürlich der christliche Glaube nicht tun, indem er so Höllenängste schürt, dass man gar nicht mehr anders kann, als eine Herzenstür zu öffnen. Aber ob es dann wirklich die Herzenstür ist, das weiß ich nicht. Nur Gott selbst kann das Herz öffnen. Ich kann reden, ja, aber ich kann es letztlich nicht machen. Und das finde ich entlastend. Ein Seelsorger hat mal gesagt, im Gespräch mit anderen, da bin ich wirklich ganz bei diesen Menschen. Im schlimmsten Fall weine ich sogar mit denen mit. Aber wenn sie wieder draußen sind, gebe ich das im Gebet in Gottes Hand und dann wende ich mich wieder anderen Dingen zu. Das mag auf den ersten Moment ein bisschen herzlos klingen, aber so ist es, weil das Entscheidende muss Gott wirken. Wenn wir Zeit mit diesen Menschen haben, dann geben wir uns ganz da hinein. Aber dann dürfen wir es auch abgehen, sonst würden wir auch an dieser Welt zerbrechen. Wenn wir die Dinge nicht an Gott abgeben, dann wird unsere Psyche irgendwann so vollgefüllt mit Müll, dass wir es nicht mehr ertragen können. Reden über Gott geht also auch nur, wenn dieses Gespräch umgriffen wird mit dem Reden mit Gott. Für mich ist es manchmal auch eine große Hilfe, wenn ich jemanden besuche, dass da auch ein Gebet zu sprechen, dass man diese Dinge, die man besprochen hat, nun auch noch in ein Gebet bringt. Und immer wieder erlebe ich das, wie den Menschen das gut tut, wie sie dankbar und froh sind darüber. Also über Gott reden, umgriffen von dem Reden mit Gott. Das muss aber auch gar nicht in dem Gespräch sein. Aber dann wäre es gut, wenn man vorher oder nachher oder am besten beides diesen Menschen Gott anbefiehlt. Allein aus Gnade also gehört auch dieses, ich bin entlastet, weil nur Gott kann es tun und gerade deshalb muss ich ihn unbedingt auch in dieses Gespräch mit hineinholen. Ich wiederhole noch mal ganz kurz, waren jetzt viele Gedanken. Allein durch das Wort, es muss geredet werden. Unser Reden gründet in den Worten der Bibel. Wir reden weder nur von unten, Problemlösung, noch von oben, angesichts der Ewigkeit ist alles nicht wichtig. Sondern wir machen es wie Jesus, sozusagen das Oben im Unten. Wir gehen auf die Lebenswelt der Menschen ein, aber dann kommt irgendwann diese andere Dimension ins Spiel. Allein durch Jesus Christus bedeutet auch, dass wir nicht nur allgemein von Gott reden, sondern von dem reden, der uns überhaupt erst den Weg zu Gott öffnet. Allein durch den Glauben. Glaube hat etwas mit dem Herz zu tun. Wenn wir unseren Glauben reden, dann können wir das nicht machen, indem wir nicht auch ein Stück weit unser Herz und unser Leben öffnen und Glaubenserfahrungen teilen. Und durch den Glauben bedeutet auch, es steht hier auch etwas auf dem Spiel. Es ist eine Rettungsbotschaft. Und daher muss die Einladung auch klar sein. Hast du mich lieb? Wie ist die Antwort? Und viertens, allein aus Gnade. Ich bin nicht besser als der andere, mit dem ich rede, auch wenn ich vielleicht gewisse Dinge schon erkannt habe, die der oder die noch nicht erkannt hat. Ich bin und bleibe ein fehlbarer, sündiger Mensch, der genauso von Schicksalsschlägen getroffen werden kann wie jeder andere. Auch meinen Glauben habe ich nicht sicher. Auch der kann in bestimmten Lebenssituationen mir plötzlich entgleiten. Und deshalb setze ich mich neben den anderen Menschen und werde ein Stück weit sein Diener und seine Dienerin. Und zugleich ist dieses allein aus Gnade auch eine große Entlastung. Ich kann all diesen Müll, den ich da höre und den es auch in unserer Weltlage gibt, immer wieder Gott vor die Füße legen und dann wieder meiner Wege gehen. Das Gebet, das mit da hineingehört. Ich schließe mit einer Strophe von Martin Luther aus dem Lied »Nun freut euch, lieben Christen mein«. Da sitzt sozusagen in Strophe 7 Jesus neben mir auf der Bank und sagt, »Halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen. Ich geb mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen, denn ich bin dein und du bist mein. Und wo ich bleib, da sollst du sein und soll der Feind nicht scheiden.« Amen. Ich möchte beten.